Vater, wir danken dir von Herzen, dass du immer und zu allen Zeiten durch deinen Geist, deinem Volk, deinen Willen geoffenbart hast. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der liebst und der redet und der gute Absichten hat für Israel und für alle Nationen. Und deshalb bitten wir dich heute Abend, gib uns deinen Geist. Herr, wir bitten dich, rede durch deinen Geist zu uns. Herr, sprich zu jedem Einzelnen von uns hier über deine Pläne, über deine Absichten, damit wir sie verstehen und damit wir brauchbar sind für dich in diesem Land und auf dieser Welt, dir zu dienen, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Leite uns durch deinen Geist. Amen. Als die Emma das gesagt hat, wer hat ein Lied im Herzen, da kam das. Und dann habe ich gedacht, es ist gut, dass wir das heute Abend noch einmal singen am Anfang. Denn ich möchte sprechen über die Nationen Europas in ihrer Beziehung zu Israel. Als ich anfing, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wurde mir zunächst erstmal wichtig, was sagt Gott eigentlich in seinem Wort zu uns Nationen? Das ist mein erster Hauptpunkt. Was sind Gottes Gedanken und Völker über Nationen? Völker, Länder, Nationen sind eine Segensgabe Gottes, weil er sie geschaffen hat. 1. Mose 9. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Und lasst uns hören, was Gott von den Söhnen Noahs, Sem, Ham und Japhet und deren Nachkommen gesagt hat. 1. Mose 10. Das sind die Söhne Japhets in ihren Ländern, je nach ihrer Sprache, nach ihren Sippen und in ihren Nationen. Vers 20. Das sind die Söhne Hams nach ihren Sippen, nach ihren Sprachen, in ihren Ländern, in ihren Nationen. Vers 31 und 32. Das sind die Söhne Sems nach ihren Sippen, nach ihren Sprachen, in ihren Ländern, nach ihren Nationen. Das sind die Sippen der Söhne Noahs nach ihrer Geschlechterfolge in ihren Nationen. Und von diesen aus haben sich nach der Flut die Nationen auf der Erde verteilt. Wir sehen, Gott hat Noah und seine Söhne gesegnet und aus diesem Segen heraus sind Völker und Länder und Nationen hervorgegangen. Allerdings wissen wir, bald haben die Völker angefangen, sich in Rebellion gegen Gott zu erheben, sich zusammenzuschließen und alles in Bewegung zu setzen, um ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. Weil Gott keine Freude am Tod der Gottlosen hat, hat er dann nach dem Turmbau zu Babel den Völkern, die rebelliert haben, eine zweite Chance gegeben. Wie? Er hat ein weiteres Volk ins Leben gerufen, Israel, um damit alle anderen Völker zu segnen. 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham: Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und in Galater 8, Vers 3 wird es aufgegriffen. Da heißt es: Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham zum Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Nationen gesegnet werden. Das hat Gott zu Isaak fortgeführt, 1. Mose 26, Vers 4. Er sagt zu Isaak, durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und dann zu Jakob: Und durch dich und deinen Samen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Das heißt, das ist die Antwort auf unsere Frage: Was sind Gottes Absichten für Völker und Nationen? Gott sagt, er möchte alle Völker auf der Erde segnen und er hat entschieden, das durch die Nachkommen Abrahams, Isaak und Jakob zu tun. Das heißt, Israel ist ein Kanal des Segens durch den Gott seine Wohltaten auf alle Völker der Erden bringt. Und die Geschichte der Völker, soweit sie in der Bibel aufgezeichnet ist, zeigt immer wieder, dass Gott diese geistliche Finsternis, in der die Völker sich bewegt haben, durchbrochen hat, ihre Unwissenheit und ihren Götzendienst durchbrochen hat, und er hat sich den Völkern, den Nationen, den heidnischen Völkern zu allen Zeiten als der wahre und einzige Gott geoffenbart. Ich nenne einige Beispiele. Nebukadnezar. Wir lesen das in Daniel. Der König antwortete Daniel und sprach: In Wahrheit, euer Gott, er ist Gott der Götter und Herr der Könige und offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege recht sind und der die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. Wir sehen, Gott hat durch den Juden Daniel, dem babylonischen König Nebukadnezar, geoffenbart, er ist der wahre Gott und er hat sein Reich durch einen Juden gesegnet. Darius, ein persischer König. Er bekommt eine Offenbarung über den Gott Israels und er befiehlt, dass der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut wird. Ein persischer König befiehlt den Aufbau des Tempels in Jerusalem. Und außerdem spricht er eine Warnung an alle Völker und Herrscher aus, die sich gegen Jerusalem erheben wollten. Wir lesen das in Esra 6. Und von mir wird Befehl dafür gegeben, sagt Darius, wie ihr mit diesen Ältesten der Juden verfahren sollt, damit sie dieses Haus Gottes in Jerusalem bauen. Sie sollen von den Gütern des Königs aus der Steuer der Provinz jenseits des Stromes diesen Männern die Ausgaben pünktlich bezahlen, damit sie für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Ist das nicht wunderbar? Ein persischer König bezahlt Juden, dass sie für ihn beten. Halleluja. Die Königin von Saba, sie erkennt Gottes Liebe zu Israel und sie sagt dann zu Salomo in 2. Chronik 9, gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, dich auf seinen Thron zu setzen als König für den Herrn, deinen Gott, weil dein Gott Israel liebt, um es ewig bestehen zu lassen. Das sind ein paar Beispiele, wie Gott immer wieder Königen und Völkern sich offenbart hat, zu ihnen geredet hat und ihnen auch Klarheit gegeben hat über seine Pläne mit Israel. Und sie haben verstanden, durch Israel werden die Völker gesegnet. Und er hat ihnen sogar die Augen dafür geöffnet, dass diese Welt nach geistlichen Gesetzen geordnet ist und nach geistlichen Gesetzen abläuft. Mit dem ersten Kommen Jesu dann hat Gott noch einmal das Tor zu den Völkern in umfassender Weise geöffnet. Matthäus 28, geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern. Alle Nationen, nicht nur die Juden, werden damit in die Gegenwart Gottes gerufen. Durch Jeschua, Jesus, den Messias und König der Juden, hat Gott der gesamten Menschheit die Tür für Befreiung aus der Sklaverei, Sünde und Todesfurcht geöffnet. Und für uns wird es jetzt interessant. Gott hat entschieden, dass er den Völkern Europas als erstes diesen geistlichen Segen zuteil werden lässt. Damit komme ich zu meinem zweiten Hauptpunkt, Gottes Segen für die Nationen Europas. Und ich möchte das teilen in geistlichen und materiellen Segen und erst etwas den geistlichen Segen durch die Juden betrachten, der zu den Völkern Europas gekommen ist. Ich lese aus der Apostelgeschichte 16 einen Abschnitt. Die Apostel durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Sie wären nach Asien gegangen. Der Heilige Geist hat gesagt, no. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas, Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, denn wir schlossen daraus, dass Gott uns gerufen habe, ihnen dort das Evangelium zu verkünden. Halleluja! Wir fuhren nun von Troas ab und kamen in gerader Fahrt nach Samothrake, am folgenden Tag nach Neapolis, von da nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die da zusammengekommen waren, um zu beten. Europa lebte zu dieser Zeit in einer furchtbaren geistlichen Finsternis, im Götzendienst. Aber in dem Abschnitt gerade haben wir gesehen, es gab ein paar Menschen, die diese Unwissenheit und Finsternis erkannt hatten und zu Gott um Hilfe schrien. Ich finde das nur als Nebenbemerkung interessant. Paulus hat in der Vision einen Mann gesehen und dann, als sie hinkamen, fanden sie betende Frauen. Danke allen Frauen, die beten. Unser Gott, der nach 2. Mose 3, Vers 15 heißt, in Ewigkeit der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Lest das mal nach. Sein Name ist 2. Mose 3, Vers 15, in Ewigkeit der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er hat sich über uns Europäer erbarmt und er hat diese Gruppe von jüdischen Männern gebraucht, um uns nach Europa über und durch unsere Philosophie und Arroganz hindurch das Evangelium zu bringen. In Philippi erfuhren dann diese Männer den Widerstand. Philippi war eine römische Kolonie, eine Stadt, deren Bürger zum Großteil aus ehemaligen römischen Soldaten bestand. Das heißt, das waren Männer, die Israel erobert und unterdrückt hatten. Und dorthin ging diese jüdische Gruppe. Und soweit wir wissen, ist Philippi die erste europäische Stadt, die Stadt auf dem europäischen Kontinent, in dem auch eine Gemeinde gegründet wurde. Gottes Gnade ist unglaublich. Und jetzt wurden diese Gruppe verfolgt, verleumdet, und das kam Apostelgeschichte 16, Vers 20 so zum Ausdruck. Dort wird von ihnen gesagt, diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die uns anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge erhob sich sofort gegen sie und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Ist das nicht interessant? Dem Moment, als die Römer hören, hier sind Juden unter uns, gibt es kein Halten mehr, auf sie mit Geschrei. Kommt uns das bekannt vor? Das ist ein erschreckendes Muster. Aber diese jüdischen Männer ließen sich nicht erbittern, sie ließen sich nicht aufhalten, sie blieben dem Auftrag Jeschuas treu, ihres Herrn, der gesagt hat, geht hin zu allen Nationen und macht sie zu Jüngern. Sie sind dem nachgegangen. Aber lasst uns das wirklich in unserem Herzen ergreifen. Jüdische Männer sind von Israel aus im Auftrag Gottes unter der Leitung des Heiligen Geistes aus Liebe zu ihrem Messias nach Europa gekommen. Was hat das für Männer wie Paulus und Petrus bedeutet? Die haben ihr jüdisches Volk geliebt. Sie haben noch nach der Auferstehung von Jesus ihren Messias gefragt, Apostelgeschichte 1, Vers 6, Herr, stellst du jetzt für Israel das Reich wieder her? Und sie mussten jetzt erleben, Gott vollzieht eine Zeitenwende. Und es war für sie als Juden in dieser Zeit sehr schwierig, aber sie haben es im Gehorsam und mit Hilfe des Geistes gepackt, in dieser Zeitenwende zu erkennen, Gott wendet sich jetzt den Heiden zu. Und sie als Juden haben sich das aufgenommen und sie haben buchstäblich ihr Leben niedergelegt. Wenn wir das lesen, Paulus ist mehrfach unter wirklich großen Mühen, unter Gefahren nach Europa gereist, damit wir in Europa Anteilen an den Segnungen Gottes bekommen. Und wenn wir der Überlieferung glauben können, hat er wirklich sein Leben niedergelegt und wurde schließlich in Rom hingerichtet dafür. Der Segen kam von den Juden. Und die Weisheit und die Gnade Gottes hat es zugelassen zu dieser Zeit, dass Israel seinen Messias um unseretwillen verworfen hat. Aber wir wissen, es bleibt nicht dabei. Römer 11. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Niemals, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Nationen zuteil. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre volle Zahl? Wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Da ist eine Verheißung, auf die wir alle warten. Gottes materielle Segnungen für Europa durch die Juden. Unser Gott hat eine materielle Welt geschaffen und wir vergessen das manchmal, weil wir so geistlich sind. Aber er gibt nicht nur geistliche Segnungen durch sein Volk. Ich möchte ein bisschen Statistik bringen. Die Anzahl aller Nobelpreisträger weltweit von 1901 bis 2012 beträgt 863. Die Anzahl der jüdischen Nobelpreisträger in dieser Zeit davon ist 181. Das heißt, 20,9% aller Nobelpreisträger sind Juden. Von diesen 181 jüdischen Preisträgern lebten 59, also etwa ein Drittel, in Europa. Und es ist auffallend, die große Zahl der Nobelpreisträger in Großbritannien 12, Deutschland 12, Russland 9, Frankreich 8 und Österreich 6. Ich möchte ein paar Beispiele nennen, wie Juden in Europa in den letzten 150 Jahren für uns zu einem großen Segen geworden sind. Mir hilft es immer, wenn ich ein Bild vor mir habe, ein konkretes Ereignis, Menschen sehe. Emil Berliner, 1851 bis 1929. Er ist der Erfinder des Grammophons, der Schallplatte und des Mikrofons. Wie würde die Zeit auf unserem Seminar wohl aussehen, wenn wir keine Mikrofone hätten? Ein Jude hat es erfunden. Albert Berlin, 1857 bis 1918. Hamburger Reeder und einer der bedeutendsten jüdischen Persönlichkeiten in der Zeit des Deutschen Kaiserreichs. Er machte als Generaldirektor die Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft, HAPAG, zur größten Schifffahrtslinie der Welt. Auf Albert Berlins Anregung hin entstanden die sogenannten Zwischendecks auf den Überseepassagierschiffen, die gab es damals noch nicht, um Auswanderer billiger und besser transportieren zu können und zur besseren Auslastung der Schiffe im Winter, weil dort keine Auswanderer über den Nordatlantik gingen, startete er 1891 als erster das Konzept der Kreuzfahrten, zunächst in den Mittelmeerraum, später auch zu anderen Zielen. Das heißt, Berlin gilt als Erfinder der modernen Kreuzschifffahrt. Er hat das ins Leben gerufen. Er ließ damals die größten und schnellsten Schiffe der Welt bauen und für die Emigranten, die mit den Schiffen der HAPAG fuhren, schuf Berlin auf der Insel Veddel, das ist eine Insel außerhalb Hamburgs, sogenannten Auswandererhallen. Das heißt, in 30 Einzelgebäuden ließ er Schlaf- und Wohnpavillons, Speisehallen, Bäder, ein Musikpavillon, eine Kirche, eine Synagoge und Räume für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen errichten. Er wollte den Emigranten, die dort auf die Überfahrt und auf das nächste Schiff warten, die Wartezeit geschützt und in Frieden und mit guter Versorgung zur Verfügung stellen. Was sagt uns das für unsere Hilfe zur Aliyah? Paul Ehrlich, 1854 bis 1915. Er entwickelte als Arzt und Forscher eine Färbemethode zur Unterscheidung verschiedener Arten von Blutzellen. Dadurch wurde eine Diagnose von zahlreichen Blutkrankheiten erst ermöglicht. Er entwickelte eine medikamentöse Behandlung von Syphilis. Das heißt, er ist damit der Begründer der heutigen Chemotherapie. Ein Jude. Albert Einstein in dieser Zeit wohl der berühmteste und einflussreichste Physiker aller Zeiten. Da ist er. Fritz Haber, 1868 bis 1934, er war Chemiker. Er war Entdecker der synthetischen Herstellung von Ammoniak und das heißt von Kunstdünger. Die Massenproduktion von Stickstoffdünger ist heute das, was die Ernährung eines Großteils der Welt bevölkert, sichert. Segen für die Welt durch einen Juden. Chaim Weizmann, 1874 bis 1952. Er war Chemiker. Er war Präsident der Zionistischen Weltorganisation. Er war israelischer Politiker, zionistischer Führer, erster israelischer Staatspräsident. Aber er hat in Darmstadt studiert. Er hat in Darmstadt an der TH studiert, unterrichtet, hat in einer jüdischen Schule in Funkstadt in der Nähe von Darmstadt unterrichtet und wurde dann 1910 britischer Staatsbürger. Während des Ersten Weltkriegs war er von 1916 bis 1919 Direktor des Munitionslabors der Königlich Britischen Admiralität. Er entwickelte die Synthese für Aceton. Und das war für das Schießpulver entscheidend wichtig und notwendig. Und das war für die Alliierten im Ersten Weltkrieg der entscheidende Punkt, dass sie überhaupt noch Krieg führen konnten. Während der Kriegsjahre wurde er durch dieses Engagement und seinen politischen Einfluss entscheidend dafür, dass die Balfour Declaration dann überhaupt zustande kam. Das sind nur ein paar Beispiele, an denen sichtbar wird, in welcher Fülle Gott seine Verheißung wahrgemacht hat. Das ist eine völlig übernatürliche Relation. Die Juden machen knapp 0,2% der Weltbevölkerung aus und sie stellen 21% der Nobelpreisträger, um das nur als ein Beispiel zu nennen. Das heißt, die Nachkommen Abrahams sind ein absoluter Segen für alle Nationen. Und wenn wir das sehen, dann denke ich, müssen wir sagen, Gott allein bekommt dafür die Ehre. Es ist seine Gnade, seine Souveränität, seine Allmacht. Er hat entschieden, durch Israel segne ich die Welt. Gott hat entschieden, die Nationen werden durch Israel gesegnet und er hat sein Volk mit der Fähigkeit ausgestattet, ihn als Gott des Himmels und der Erde zu erkennen und auch das an die Nationen weiterzugeben. Mein dritter Punkt, großer Punkt, wie haben die Völker Europas auf die Segensabsichten Gottes reagiert? Ich möchte dem in drei Aspekten nachgehen, dem gesellschaftlichen Aspekt, dem politischen Aspekt und dem kirchlich-gemeindlichen Aspekt. Das erste ist der politische Aspekt. Ich nenne ein paar Beispiele aus dem 20. Jahrhundert. Das erste ist das britische Empire. Im Ersten Weltkrieg wurde das Ottomanische Reich auch besiegt. Chaim Weizmann, der dieser jüdische Chemiker war, er hat England und durch seine Erfindung praktisch England militärisch gerettet, als Nation gerettet. Die Reaktion Englands: England hat das Mandatsgebiet über den damaligen Teil des Ottomanischen Reiches, der Palästina hieß, bekommen. Wollen uns das nur noch mal vorstellen: Das Ottomanische Reich, das für 400 Jahre existiert hat, bis eben zum Ende des Ersten Weltkriegs, hat diese gesamte Gegend beherrscht, den ganzen Mittleren Osten beherrscht, und mit dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde dieses Reich aufgeteilt. Es entstanden eine Reihe rein muslimischer Staaten, zum Beispiel Syrien wurde damals mit dem Lineal geschaffen, französisches Mandat. Der Libanon wurde da dran gehängt, französisches Mandat. Das waren Kartenprojekte. Man hat die Karte genommen und das Land aufgeteilt. Der Irak wurde England zugesprochen. Und England bekam von den Völkern den Auftrag, das damalige Mandatsgebiet Palästina als Heimstatt für die Juden der Welt zu schaffen. Können wir das mal sehen? Erste Karte. Das, was wir dort sehen, dieses Gebiet war das Mandatsgebiet, in dem die Juden Zuflucht finden sollten und von der Welt zurückkehren sollten. Dort hatte England den Auftrag, den Juden eine Heimstatt zu schaffen. In diesem Gebiet. Was hat England gemacht? Die zweite Karte. England hat dann entschieden, entgegen dieses Auftrags, diesen Teil, den ihr dort gelb eingezeichnet seht, sie haben das erst einmal Transjordan genannt, weil es östlich des Flusses Jordan war. Und sie haben entschieden, schon mal dieses Gebiet, was ganz den Juden gehören sollte, zu teilen. Dort entstand Transjordanien, das heutige Jordanien, und dort waren keine Juden mehr erlaubt. Das heißt, es hat 77% den Arabern gegeben und den restlichen 23% die Juden, aber das reicht noch nicht. Dieses Gebiet wurde weiter zerteilt. Bringst du die letzte Karte? Und das ist das, was wir dann sehen, das Grüne, was übrig geblieben ist. Und ringsrum sehen wir eine Vielzahl von arabischen Ländern, die damals zum Teil auch durch die Völker, durch Linealstriche geschaffen wurden. Britisches Empire. Deutschland. Vielen Dank. Die Juden haben damals das Wohlergehen Deutschlands über die Jahrhunderte in außerordentlicher Weise bereichert. Wenn wir unsere Geschichte studieren, werden wir das sehen, wo Juden überall zum Segen für uns als Nation geworden sind. 1933 hat sich das geändert, dann wurde plötzlich die arische Rasse zur Herrenrasse der Völker erklärt und die Deutschen wollten den Platz des auserwählten Volkes einnehmen. Und das wurde auch wörtlich gesagt, gelebt, dafür Krieg geführt, wir sind jetzt das auserwählte Volk. Und ein entscheidender Teil der Kriegführung war, die Juden und deren Siedlungen in Palästina, die bis dahin entstanden waren, auszulöschen. Und die Biografie von Rees Howells, in dieser Biografie wird dieser Plan des Feindes beschrieben. Ich habe das Buch hier. Das ist ein Buch, das ich häufig und immer wieder lese und gelesen habe. Und dort wird dieser Plan des Feindes beschrieben. Hitler wollte in einer Zangenbewegung von Norden kommend über Russland und von Südwesten her kommend über Nordafrika durch Ägypten nach Palästina vordringen und die deutschen Armeen sollten im britischen Mandatsgebiet Palästina dann zusammentreffen, um die Juden auch dort zu vernichten und deswegen hatten sie auch mit Husseini schon ein Bündnis mit den Arabern dort geschlossen. Das war der Plan. Gott hat dann in Rees Howells und mit einer, deswegen ist das Buch so spannend, mit einer Gruppe von Fürbittern, die in Wales während des gesamten Zweiten Weltkrieges gebetet haben. Er hat sie als Fürbitter entscheidend dafür gebraucht, um diesen Plan des Feindes zu vereiteln und letztendlich der Armeen Hitlers zu besiegen. Eliyahu hat das gestern Abend schon kurz erwähnt. Und ich möchte, dieses Buch ist so spannend und geistig so interessant, ich möchte dazu noch eine Bemerkung machen. Weil ich dieses Buch so spannend fand, habe ich es mir auf Deutsch besorgt, weil ich deutschen Geschwistern das auch geben wollte. Es ist von einem christlichen Verlag herausgekommen und das Buch, ja, hat mir die geistliche Dimension des Kampfes um Israel erschlossen wie kein anderes Buch außer der Bibel. Von diesem Buch, und das ist die einzige Ausgabe, Übersetzung, die existiert, möchte ich euch kurz die Einleitung des Herausgebers vorlesen. Der Herausgeber schreibt: 10 Jahre haben wir erwogen, ob wir dieses Buch herausbringen sollen. Ich habe gedacht, hallo, ich habe das Buch von Lenz, was ich euch heute Mittag gezeigt habe, ich habe das einmal gelesen und Dorothea hat es gelesen, wir haben gesagt, wir müssen das sofort übersetzen. Hier schreibt der Herausgeber, 10 Jahre haben wir erwogen, ob wir dieses Buch herausbringen sollen. Es ist der beste Bericht aus neuerer Zeit, wie Gott durch einen Menschen wirkt, der an die Fürbitte glaubt. Hey, warum muss ich 10 Jahre überlegen? Der Grund, warum wir es nicht früher herausgebracht haben, ist der Anteil, den Rees Howells am letzten Weltkrieg genommen hat. Wir haben diese Kapitel weggelassen, weil wir glauben, dass sie die Aufmerksamkeit zu sehr von der eigentlichen Lektion des Buches ablenken, denn sie besteht darin zu zeigen, wie Gott einen Menschen, den er im Dienst der Fürbitte gebrauchen will, zubereitet. Ich kann euch sagen, das ist für mich ein Teil des Schocks und ein Punkt des Gebets, und ich bin noch nicht ganz klar damit, wie ich damit umgehe, aber hier haben Christen aus unserem Land das, was wir über Gebet für Regierungen und Nationen lernen können, gestrichen, weil sie denken, wir sollten das nicht wissen. Und der erste Teil, und der ist sehr gut, beschreibt, wie Gott aus Rees Howells, einem Mann, der ein einfacher Bergarbeiter war, aber der den Fehler gemacht hat, sein ganzes Herz Gott zu geben. Wie Gott aus diesem Mann einen Fürbitter gemacht hat, der, und ich denke, andere haben gebetet, aber hier ist es berichtet und man kann das verfolgen, und Ofer hat auch gesagt, er war dort in dieser Bibelschule, auch die existiert heute noch, also es gibt das heute noch. Wie Gott Beter gebraucht hat, die Welt zu verändern. Und das sollten wir als Deutsche nicht wissen, weil es uns getroffen hat. Wir müssen beten für unser Land. Die politische Reaktion in Europa. Am Ende des Zweiten Weltkriegs lag Europa in Trümmern und die Siegernationen stellten sich die verständliche Frage, was kann man tun, dass so etwas nie wieder geschieht? Und diese Frage war letztendlich der Auslöser für die Entstehung der EU. Ich möchte ganz kurz ein paar Kernpunkte der Entwicklungsgeschichte der EU nennen. Am 19. September 1946 hielt Churchill eine Rede in der Universität in Zürich. Diese Rede ist berühmt geworden und er sagte dort, jetzt zitiere ich wörtlich, »Lassen Sie Europa entstehen. Der erste Schritt zu einer Neuschöpfung der europäischen Völkerfamilie muss eine Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland sein. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa errichten. Das Vorgehen ist einfach. Das Einzige, was nötig ist, ist der Entschluss, Hunderte von Millionen Männern und Frauen Recht statt Unrecht zu tun, Segen für Fluch als Belohnung zu ernten. Hier in Europa sind die Quellen des christlichen Glaubens und der christlichen Ethik. Entscheidende Rede 1946 durch Churchill an die europäischen Nationen. Am 23. Mai 1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland durch die Vereinigung der westlichen Besatzungszonen gegründet. An diesem Tag trat unser Grundgesetz in Kraft. Dieses Grundgesetz verpflichtet ausdrücklich jede deutsche Regierung, Zitat, in Verantwortung vor Gott. Und aus dem Zusammenhang ist eindeutig gemeint, der Gott der Bibel zu regieren. Grundgesetz Deutschland. 1949 wurde der Europarat gegründet. Dieser hatte das Ziel, eine Einheit unter den Mitgliedstaaten zu fördern und das gemeinsame Erbe zu bewahren. Dann kommen weitere Schritte. 1993 wurde aus den verschiedenen Entwicklungsstufen dann schließlich die EU. Und ihr Ziel war, im Englischen wurde dieser Vertrag beschrieben, to make war impossible, also Krieg für Europa, in Europa, unmöglich zu machen. Das ist der Grundgedanke der EU, die heute 28 Mitgliedstaaten umfasst. Und wir haben gehört, am Anfang stand die Aussage von Churchill, dass die europäischen Nationen sich auf die Quellen des christlichen Glaubens und der christlichen Ethik besinnen sollen. Wie ging die politische Entwicklung Europas bezüglich Israel weiter? Ich nenne auch drei Bereiche. die Zwei-Staaten-Lösung, die einseitige Anerkennung eines Palästinenserstaates und den Wirtschaftsboykott BDS, die Zwei-Staaten-Lösung. Die Welt erhofft sich Frieden im Nahen Osten durch eine Schaffung eines palästinensischen Staates auf jüdischem Boden. Das ist die Zwei-Staaten-Lösung. Und die Nationen, die das Land Israel teilen wollen, denen ist wahrscheinlich nicht bewusst, dass sie sich damit gegen den ausgesprochenen Willen Gottes verhalten und sich Gott zum Feind machen. Im November 2014, unmittelbar nach ihrer Amtseinführung, hat die neue Außenbeauftragte, das ist der Name für die Außenministerin der EU, Federica Mogherini, den Nahen Osten besucht. Sie ging nach Gaza und hat dort zu Vertretern der Hamas gesagt: Wir brauchen einen palästinensischen Staat. Das ist das Endziel und die Position von ganz Europa. Dann ging sie nach Ramallah und sagte dort: Jerusalem kann und sollte die Hauptstadt von zwei Staaten sein. Das ist die Position Europas. Das heißt, sie hat dann noch gesagt, diese Ziele seien internationale Ziele und Israel behindere dieses wichtige Ziel, weil es Juden erlaubt, in Regionen zu leben, die die Palästinenser für sich beanspruchen und besonders auch Ost-Jerusalem. Am 25. März 2015, das heißt unmittelbar nach dem klaren Wahlsieg von Netanyahu, hat die EU ein neues offizielles Arbeitspapier herausgebracht. Darin wird die Vorgehensweise der EU beschrieben, wie die EU sich jetzt verhalten will in Bezug auf die sogenannten besetzten Gebiete und Ost-Jerusalem. Ich nenne nur ein paar Punkte. Forderung nach Wiedereröffnung öffentlicher Palästinenser-Amtssitze in Jerusalem. Forderung der EU. Die Rolle des Palästinenser-Gouverneurs von Ost-Jerusalem soll gestärkt werden. Treffen mit israelischen Regierungsvertretern in Ost-Jerusalem sind von der EU abzulehnen und nicht mehr durchzuführen. Ich meine dazu, wenn ihr mal in Jerusalem wart, dann ich weiß nicht, was ihr euch ohne Ost-Jerusalem vorstellt, aber das ist eine moderne, entwickelte Stadt, wo es Bürohäuser und sonst was gibt. Das ist nur diese, auch wieder so eine Bleistiftlinie. Und das fordert die EU. Dann weiter, Reisebeschränkung für gewalttätige Siedler in Ost-Jerusalem. Ich habe gedacht, aha, Chuck Cohen, wer kennt Chuck Cohen? Ja? Chuck Cohen wohnt in Ost-Jerusalem, nämlich in Gilo. Vielleicht darf er nicht mehr zu uns predigen, weil die EU um die Einreise verweinigt, denn er ist ja ein Siedler. Weiterer Punkt, Informationen der Verbraucher der EU über Produkte aus den sogenannten Siedlungen. Das sind Forderungen der EU. Ich möchte noch einmal zitieren, was sagt der Besitzer der gesamten Erde dazu? 5. Mose 32, Vers 8. 5. Mose 32, 8, als der Höchste den Völkern Land zuteilte. Nicht unsere Bleistiftstriche. Als der Höchste den Völkern Land zuteilte und der Menschenkinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels fest. Gottes Landkarte fängt mit Israel an, so wie er Israel definiert, und dann kommt der Rest. Und wenn wir an Israel rumdoktern, wird der Rest nie Frieden finden, weil es dann nicht stimmt. Einseitige Anerkennung eines PA-Staates. Immer mehr Nationen in Europa kennen den Staat an oder fordern seine Anerkennung. Und das, obwohl es ganz klar internationale Festlegungen und Verträge gibt, die auch die EU-Staaten vor Jahren geschlossen haben, dass ein Palästinenserstaat, ich zitiere, nur nach direkten Verhandlungen und dem Abschluss eines entsprechenden Vertrages zwischen Israel und einer gewählten Palästinenserregierung entstehen soll. Das haben die Staaten selber beschlossen. Nebenbemerkung: Abbas ist seit Jahren überhaupt nicht mehr gewählt, weil die schon lange keine Wahlen mehr durchführen. Er ist eigentlich ein Nichts, aber wird immer mit Herr Präsident angesprochen. Das heißt, die EU-Staaten handeln auch hier gegen ihre eigenen Regelungen. Es kommt noch ein weiteres Beispiel. Bisher haben folgende EU-Staaten den PA-Staat entweder anerkannt oder eine Resolution zur Anerkennung verabschiedet. Schweden, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Irland, Belgien, Polen, Ungarn und die Slowakei. Und der Vatikan jetzt, genau, vielen Dank. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat am 15.12.2014 Palästina als Beobachterstaat anerkannt. Das ist der erste Schritt zu einer vollständigen Mitgliedschaft. Ein weiterer interessanter Punkt ist die illegale Bautätigkeit der EU auf israelischem Gebiet. Mit der EU-Finanzierung wurden etwa 400 Fertighäuser, die alle das EU-Logo tragen, massiv auf Betonplatten im sogenannten E1-Gebiet zwischen Jerusalem und der Stadt Maale Adumim, danke, und dem Scopusberg errichtet. Es gibt dazu eine offizielle EU-Dokumentation und die besagt, der Bau dieser Häuser diene dazu, Zitat, den Weg für die Entwicklung und mehr Zugriff der palästinensischen Autonomie im C-Gebiet zu ebnen. Dutzende Millionen Euro Steuergelder seien an 17 verschiedenen Orten investiert worden. Dazu muss man wissen, der Oslo-Vertrag von 1993, und er ist von der EU mit unterzeichnet, besagt, dass die sogenannten C-Gebiete im sogenannten Westjordanland alle vollständig unter israelischer Verwaltungshoheit stehen. Das heißt, jede Bautätigkeit, alles, was in diesem Bereich geschieht, steht unter der Hoheit, unter der Aufsicht Israels. Und wenn irgendjemand da was machen will, muss er sich an israelische Behörden wenden. Der EU ist das völlig egal. Und ihr, das war einer, der gut recherchiert hat hier, er hat den verantwortlichen EU-Beamten im Westjordanland gefragt und dieser hat erklärt, diese Arbeit dient dazu, den künftigen Staat Palästina aufzubauen, der neben Israel entstehen soll. Die Palästinenser haben ein Recht darauf, hier zu leben, Schulen zu haben und ihre Wirtschaft zu entwickeln. Deswegen machen wir das. Das heißt, die EU bricht ihre eigenen Verträge, baut hunderte von Häusern mit meinen Steuergeldern. Und wenn in Jerusalem ein Balkon geändert wird, dann ruft Obama an. Da sind wir. Wirtschaftsboykott BDS. BDS heißt, kommt aus dem Englischen, heißt Boycott, Divestment and Sanctions, das heißt Boykott, Kapitalabzug und Sanktionen. Und das ist eine internationale politische Kampagne gegen Israel und sie fordert die Besatzung und Kolonialisierung aller besetzten arabischen Gebiete seit dem Juni 1967 einschließlich Ost-Jerusalems durch Israel rückgängig zu machen. Und diese Firmen rufen zu einem umfassenden Boykott auf und die EU unterstützt das leider. Ein paar Beispiele. Im Juli 2014 hat eine bekannte Kaufhauskette in England, die 43 Filialen im Land besitzt, alle SodaStream-Produkte aus ihren Regalen entfernt. Der Grund war, vor dem Gründerhaus in Oxford hat es jede Woche eine BDS-Demonstration gegeben und schließlich haben sie aufgegeben. Wissen sollte man dazu, SodaStream hatte eine Fabrik in Maale Adumim. Diese Fabrik, ich habe dazu eine Dokumentation im deutschen Fernsehen gesehen, manchmal machen die gute Sachen, manchmal, sehr selten. Diese Fabrik war ein Musterbeispiel für positive Zusammenarbeit zwischen Israelis und Palästinensern. Der Chef war ein Israeli, der zweite war ein Palästinenser. In der ganzen Fabrik haben Palästinenser und Israelis zusammengearbeitet. Die Palästinenser waren hoch dankbar, dass sie dort arbeiten konnten. Aber Ergebnis von diesem Ganzen, im Oktober 2014 gab dann SodaStream schließlich nach und sie hat die Fabrik dort geschlossen und produziert jetzt im Negev. Und die Palästinenser sind die Dummen. Das bewirkt unsere Politik. Durch BDS und diese Einteilung haben wir praktisch Israel schon geteilt. Denn wir sagen, das ist Israel und das ist Palästinensergebiet. Und ich paraphrasiere einfach nochmal zur Erinnerung, Joel 4, dort sagt Gott, ich werde die Nationen richten, die mein Land Israel teilen. Ich möchte etwas zu dem gesellschaftlichen Aspekt sagen, die Aufhebung biblischer Maßstäbe und der Islamisierung. Wir haben gehört, dass die christliche Gemeinde in Europa ziemlich drastische Schritte getan hat, um sich von ihren jüdischen Wurzeln zu lösen. 2009, das heißt 60 Jahre nach Gründung des Europarats, wurden im EU-Vertrag von Lissabon grundlegende Änderungen der Ausgangsabsichten in Europa schriftlich festgehalten. Der EU-Vertrag besagt jetzt, die Europäische Union gründet sich im Bewusstsein ihres geistlich-religiösen und sittlichen Erbes auf die unteilbaren und universellen Werte der Bibel. Nee. Der Würde des Menschen, sie stellt die Person in den Mittelpunkt ihres Handelns und die Verfasser dieses Dokuments haben nach erbitterter Diskussion bewusst den Gottesbezug gestrichen, abgelehnt und sind nicht bereit, zu der christlichen Wurzel Europas sich zu bekennen. Das heißt, mit dieser Entscheidung hat sich Europa politisch bewusst vom Gott der Bibel entfernt und diese gemeinsame geistliche Basis, die wir hatten, aufgegeben. Ich zeige das an drei Beispielen: Abtreibung, Sterbehilfe und Sexualmoral. Abtreibung stand am Ende des Zweiten Weltkriegs in vielen Ländern Europas als Kindermord unter Strafandrohung. Heute ist sie in fast allen europäischen Ländern gesetzlich erlaubt. Und dann, wenn man in das Detail geht, es ist gut zu verstehen, was heißt Abtreibung. Abtreibung umfasst auch Spätabtreibung und das bedeutet, unter bestimmten Bedingungen kann ein Kind bis einen Tag vor der Geburt abgetrieben werden. Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe für Erwachsene ab 18 Jahren ist in Belgien bereits seit 2002 erlaubt. Die Zahl der Euthanasiefälle in diesem Land hat sich seitdem ständig erhöht. 2003 waren es 235 Menschen, 2012 bereits 1432. Und seit Februar 2014 ist Belgien das erste Land in der EU, das auch die Altersbegrenzung für Sterbehilfe vollständig aufgehoben hat. Das heißt, auch Jugendliche und Kinder, wenn sie sich wirklich schlecht fühlen, können verlangen, dass ein Arzt ihnen eine Spritze gibt. Eheverständnis und, ach ja, vielleicht noch das, die Umfragen in Deutschland sagen, dass mehr als 70% der deutschen Bevölkerung ein Recht auf menschenwürdige Beendigung ihres Lebens fordern. Das heißt, ich möchte wissen, wann ich vom Arzt eine Pille mehr hole. Eheverständnis und Sexualmoral. Das Staatsoberhaupt zurzeit bei uns ist Bundespräsident Joachim Gauck. Er wurde 1940 in Rostock geboren, hat als Pastor in der evangelischen Landeskirche in Mecklenburg von 1965 bis 1990 gearbeitet. Das heißt, er war 25 Jahre Pfarrer. Er hat 1959 geheiratet und bekam mit seiner Frau Gerhild 4 Kinder. 1991 verließ er seine Frau, ohne sich scheiden zu lassen. Seit 1991 lebt dieses Ehepaar getrennt. Seit dem Jahr 2000 lebt Joachim Gauck mit einer anderen Frau zusammen, Daniela Schad. Am 18. März 2012 wählte die Deutsche Bundesversammlung Joachim Gauck zum 11. Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Eine Scheidung von seiner ersten Frau Gerhild und eine Heirat von Daniela Schad hat Gauck als seine Privatsache völlig ausgeschlossen. Er ist bis heute nicht geschieden. Er lebt mit Daniela Schad im Amtssitz des Bundespräsidenten. Sie begleitet ihn auf offiziellen Amtshandlungen auch ins Ausland. Joachim Gauck ist nicht nur der Repräsentant des deutschen Staates, sondern er zeigt damit auch und lebt einen großen Zustand unseres Volkes, aber nicht nur unseres, sondern auch der europäischen Nation. Die Bibel sagt sehr deutlich, welche heilsamen Ordnungen Gott für den Bereich des Zusammenlebens aufgerichtet hat. Und ich denke, für mich ist das immer wieder wichtig, mich zu erinnern, Gottes Ordnungen sind gut, sagt der Römerbrief. Seine Ordnungen heißen nicht Gesetz, für uns ist das was Einschränkendes, sondern es heißt Weisung zum Leben. Und die Ordnungen Gottes in diesem Bereich besagen, 3. Mose 18, Vers 22 bis 25. Und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Ein Greuel ist es. Und bei keinem Vieh sollst du liegen, sodass du dich an ihm unrein machst. Eine Frau soll sich nicht vor ein Vieh hinstellen, damit es sie begattet. Es ist eine schändliche Befleckung. Im Englischen heißt es, it is a perversion. Macht euch nicht unrein durch all dieses, denn durch all diese Sachen, durch all dieses haben die Nationen sich unrein gemacht, die ich vor euch her vertreibe. Das heißt, Gott geht davon aus, dass dieses Gesetz und diese Dinge den Nationen zu aller Zeit klar sind, dass sie nicht für Menschen richtig sind, auch wenn sie die Bibel nicht lesen. Deshalb sagt das Wort Gottes hier, 3. Mose, vor der Eroberung Kanaans, diese Dinge sind der Grund, dass Gott die Völker vertreibt. Ich lese weiter aus der Bibel. Und das Land wurde dadurch unrein gemacht, und ich suchte seine Schuld an ihm heim, und das Land spie seine Bewohner aus. Alle diese Dinge, die ich eben hier vorgelesen habe und die von Gott als Perversion bezeichnet werden, sind zumindest in einigen Ländern der EU legal. Sie werden praktiziert. Man kann das in der Zeitung nachlesen. Und sie werden als Befreiung von überkommenen Normen gefeiert. Islamisierung. Deutschland. Wenn wir uns von der Bibel abwenden, entsteht ein Vakuum und dort kommt dann was anderes rein. Das heißt, es gibt in immer mehr Kirchen sogenannte Friedensgebete oder interreligiöse Gottesdienste, in denen ein Imam das islamische Glaubensbekenntnis ausrufen kann und dabei Allah als den alleinigen und herrschenden Gott proklamiert und das dann mit offizieller Billigung der einladenden Kirchen in unserem Land. Dann hat im Januar 2015 ein Pastor einer evangelischen Kirche in Bremen eine Sonntagspredigt gehalten und in dieser Predigt hat er sich klar dagegen ausgesprochen, den Gott des Islam, Allah, mit dem Gott des Judentums und des Christentums gleichzusetzen. Daraufhin hat die Leitung der bremischen evangelischen Kirche ihr Entsetzen über diesen Pastor geäußert, sich von seiner Botschaft distanziert. Die Staatsanwaltschaft hat eine Überprüfung angeordnet, ob sie ein Verfahren wegen Volksverhetzung gegen diesen Pastor einleitet. Und das bremische Landesparlament schließlich hat mit Stimmen von SPD, Grünen und Linken die Predigt dieses Pastors gerügt. Dann wurde von der bremischen Bürgerschaft ein Entschluss gefasst und verabschiedet, dass sie sich von allen Versuchen unter dem Deckmantel von Predigt und Schriftauslegung Hass gegen Andersgläubige zu verbreiten, distanziert. Januar 2015 in Bremen. Die Schulbücher und Schulbuchtexte im deutschsprachigen Raum sind eine ähnliche Katastrophe. Wir haben drei Verlage, die Schulbücher herausbringen, die 90% des Schulbuchmarkts abdecken. Und es hat eine neue Schulbuchanalyse gegeben. Und die Analyse hat ergeben, dass in diesen Büchern Israel als immer, oder das Grundmuster in diesen Büchern ist immer, die israelische Seite ist der Täter, die Palästinenser sind die arme Opfer und Terrorismus, wenn er überhaupt erwähnt wird, wird völlig heruntergespielt. Als ein Beispiel, was ich nennen möchte, ist die Beschreibung des Anschlags der Olympischen Spiele in München. Die kann man dort so nachlesen. Alles, was im Schulbuch dazu steht. Eine palästinensische Terrorgruppe habe damals einen Teil der israelischen Olympiamannschaft in ihre Gewalt gebracht. Da ist kein Wort beschrieben, dass dann die Sportler als Geiseln genommen wurden, dass sie kaltblütig ermordet worden sind, nur weil sie Juden waren. So viel zur Aufklärung in unseren Schulbüchern. Aussage: Der Islam gehört zu Deutschland. Am 12. Januar 2015, und Daten sind manchmal sehr hilfreich, der 12. Januar 2015 ist nur ein paar Tage nach dem Terrorattentat in Paris, wo die Attentäter ganz klar gesagt haben, wir wollen hier Juden umbringen, in diesem Supermarkt. Ja. Da kommt folgende Nachricht, große Überschrift in der Welt: Merkel zitiert Wulff, der Islam gehört zu Deutschland. Und dann kommt der Artikel und dann sagt die Frau Merkel ein paar Tage nach diesem Attentat wörtlich: Der frühere Bundespräsident Wulff hat gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Das ist so, dieser Meinung bin ich auch. England. Im November 2014 konnte man in europäischen Zeitungen folgende Schlagzeile lesen: Bischof will bei Charles Krönung den Koran zitieren. Dann heißt es in dem Bericht: Lord Harris, der frühere Bischof von Oxford, will, dass sich britische Muslime besser aufgenommen fühlen. Deshalb empfiehlt er für den nächsten Krönungsgottesdienst Zitate aus dem Koran. Das Gegenbild in England, 2. Januar 2015, eine erfolgreiche christliche Schule in England. Es gibt dort noch ein paar christliche Schulen. Einer erfolgreichen christlichen Schule in England wurde angedroht, ihr die staatlichen Zuschüsse zu streichen bzw. die Schule zu schließen, weil sie sich geweigert hat, muslimische Imame die Morgenandacht in ihrem Schulgottesdienst leiten zu lassen. Danke. Wie haben die Kirchen in Europa auf die Segensabsichten Gottes reagiert? Ich habe am Anfang gezeigt, dass Juden buchstäblich ihr Leben niedergelegt haben, um uns das Evangelium zu bringen. Wir Heidenchristen haben uns aber sehr bald gegen die gewandt, die uns das Evangelium gebracht haben. Die Ägypter, die haben 400 Jahre, nachdem ihre Nation durch den Juden Josef gerettet worden war, dann angefangen, sein Volk zu verfolgen. Die Kirchen in Europa haben nach weniger als 400 Jahren, nachdem die jüdischen Jünger Jesu das Evangelium des ewigen Lebens nach Europa gebracht haben, angefangen, die unter ihnen lebenden Juden zu verfolgen. Ich nenne aus diesem Zeitabschnitt nur ein Beispiel. Im Konzil von Nicea 325 nach Christus waren mehr als 200 Bischöfe aus dem gesamten Römischen Reich versammelt. Dort wurde unter anderem der Beschluss gefasst, sich von wesentlichen Teilen der jüdischen Wurzeln unseres Glaubens zu trennen. Und eine Folge dieses Beschlusses ist, dass eine Mehrheit der Christen in den europäischen Nationen heute fast überhaupt kein Verständnis mehr hat von dem gesamten Heilsplan Gottes. Weil ohne die jüdischen Wurzeln wissen wir nichts mehr. Und ich möchte es an einem persönlichen Beispiel deutlich machen, dass es lustig und traurig zugleich. Als ich noch ein bisschen jünger war als heute, war ich in einer großen charismatischen Bibelschule in Deutschland. Und ich habe dort sehr viel gelernt, was meine Beziehung zu Jesus gestärkt hat, was mein geistliches Leben vorangebracht hat. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Die Bibelschule-Jahre waren 9 Monate lang und in dem ersten Jahr, das heißt in den ersten 9 Monaten unseres Bibelschulprogramms, hatten wir jede Woche von Montag bis Donnerstag jeden Tag 1 Stunde Lehre aus dem Römerbrief. Super. Und am Ende des Jahres waren wir bei Kapitel 8 und haben aufgehört. Ich habe dann später unseren Bibellehrer gefragt: Warum hast du da aufgehört? Seine Antwort: Kapitel 9 bis 11 des Römerbriefs verstehe ich nicht, deshalb lehre ich ihn nicht. Das heißt, die Kirche hat zu ihrem eigenen Schaden über Jahrhunderte hinweg den Heilsplan Gottes nicht verstanden und wir haben uns in eine selbstverschuldete geistliche Finsternis dabei hineingearbeitet im Laufe der Jahrhunderte von Konzil Nicea bis heute. 1517 ist ein Datum, das bis heute sehr markant ist, nämlich 1517 nennen wir als Jahr des Beginns der protestantischen Reformation. Und diese Reformation hat die politische und gesellschaftliche Struktur Europas grundlegend verändert zum Segen. Das heißt, man kann das wirklich sagen. Diesen Teil, denke ich, ist es gut zu betonen. Gott hat Martin Luther gebraucht, um die Kirche Europas aufzurütteln, um sie wieder auf die eigentliche Grundlage zurückzubringen, nämlich das Wort Gottes. Und das hat gewaltige Auswirkungen auf auch das gesamte gesellschaftliche Leben in dem Kontinent gehabt. Das heißt, ein Motto der Reformation war Sola Scriptura. Und das ist eine grundlegende theologische Aussage, die Martin Luther durch die Reformation wiederbelebt hat. Das heißt, für ihn war die Bibel die einzig gültige geistliche Autorität. Und Luther hat gesagt, ein einfacher Laie mit der Bibel ist mächtiger als der größte Papst ohne Bibel. Und Männer und Frauen haben das ergriffen, auch um die Gesellschaft zu verändern. Ich nenne ein Beispiel. Die friedliche Abschaffung der Sklaverei in Großbritannien durch William Wilberforce. Er hat gelebt von 1759 bis 1833. Und ich betone nochmal, friedlich zu diesem Zeitpunkt mit der Bibel. Wilberforce war ein englischer Politiker. 1785 hat er eine Begegnung in Europa gehabt mit Jesus und er konvertierte zum Protestantismus und das hat sein Leben völlig geändert. Von dem Zeitpunkt an kämpfte er mit der Bibel in der Hand im englischen Parlament gemäß seiner Glaubensüberzeugung für die Abschaffung der Sklaverei. 1789 stellte er im britischen Parlament seinen ersten Antrag. 1833, das heißt 44 Jahre später, beschloss dann das Parlament die Abschaffung der Sklaverei für Großbritannien. Dieser Mann und seine Biografie ist für mich ein Beispiel, was es bedeutet, auszuharren, auszuharren, auszuharren. Ich habe das Wort, ich gebe nicht auf, ich habe das Wort, ich gebe nicht auf. Ich bete, dass ich so beten kann, wie dieser Mann im Parlament gekämpft hat. Er hat gesagt, er hat ein Buch geschrieben, Real Christianity, und darin hat er gesagt, ein Zitat, diejenigen, die die Autorität der Schrift anerkennen, müssen zugeben, dass gegen eine Entscheidung des Wortes Gottes keine Berufung möglich ist. Das ist ein Parlamentarier. Wunderbar. Ich mache jetzt einen zeitlichen Sprung. Wie sieht das heute aus? Im Jahr 2017 feiert der Protestantismus 500 Jahre Jubiläum der Reformation von Martin Luther. Die evangelische Kirche in Deutschland, die EKD, bereitet sich ganz intensiv darauf vor. Sie hat deshalb Margot Käßmann, die bis 2010 Ratsvorsitzende der EKD war, im April 2012 benannt. Ihr offizieller Titel ist Botschafterin für das Reformationsjubiläum 2017. Damit hat sie Finanzen und Unterstützung zur Ausdruck hinter sich, um das vorwärts zu bringen. Was hat sie in diesem Amt bisher an Aussagen gebracht? Ich zitiere. Den Kirchen der Reformation geht es um gebildeten Glauben. Und der schließt auch den historisch-kritischen Blick auf den biblischen Text ein. Fundamentalismus, ob jüdischer, christlicher, islamischer oder hinduistischer Prägung, mag Bildung und Aufklärung nicht. Ende Zitat Margot Käßmann. Das heißt, mit dieser arroganten Aussage stellt sie einmal jüdischen und christlichen und islamischen und hinduistischen Fundamentalismus, was immer sie darunter versteht, auf eine Stufe und sagt, das sind Dummköpfe. Damit die lutherische Christenheit in Europa versteht, was Martin Luthers Reformation für uns heute bedeutet, hat die EKD ein ganzes Büchlein gedruckt herausgegeben und das heißt Rechtfertigung und Freiheit zum Anlass der Reformation. Und das umfasst 112 Seiten und ich zitiere einige Sätze aus diesem Büchlein zur Reformation. Seite 83, das Sola Scriptura lässt sich heute nicht mehr in der gleichen Weise verstehen wie zur Reformationszeit. Anders als die Reformatoren ist man sich heute bewusst, dass das Entstehen der einzelnen biblischen Texte und des biblischen Kanons ein Traditionsvorgang ist. 84, seit dem 17. Jahrhundert werden die biblischen Texte historisch-kritisch erforscht. Deshalb können sie nicht mehr, wie zur Zeit der Reformatoren, als Wort Gottes verstanden werden. Die Reformatoren waren ja davon ausgegangen, dass die biblischen Texte wirklich von Gott gegeben waren. Angesichts der unterschiedlichen Versionen eines Textabschnitts oder der Entdeckung verschiedener Textschichten lässt sich diese Vorstellung heute nicht mehr halten. Das heißt, zur Reformation erfahren wir, die Bibel ist nicht mehr das Wort Gottes. Außerdem finden wir in dieser Denkschrift, Zitat weiter, Gott hält aus Liebe am Menschen fest. Deshalb schenkt er ihm neues, ewiges Leben. Gott musste nicht durch das Leiden und Sterben Christi gnädig gestimmt werden. Diese Aussage wurde in einem Interview hinterfragt, und zwar wurde der Ratsvorsitzende der EKD gefragt, wie ist das, braucht Gott ein Sühnopfer? Seine Antwort, wörtliches Zitat, wörtliche Antwort, Gott braucht es nicht. Jesus sei nicht im Sinne einer stellvertretenden Übernahme von Strafe für uns Menschen gestorben. Er sei stattdessen der Ansicht, Jesus teile mit seinem Leiden und Sterben einfach menschliche Leides- und Todeserfahrung. Wörtliches Zitat, Ende. Das heißt, lest in die Bibel, schaut in die Bibel, wo wir heute sind, wo in unserem Land und was die Kirche lehrt. Und dieses grundlegend veränderte Bibelverständnis, das hat natürlich auch seine Auswirkung auf das Verständnis von Israel. Damit wir das richtig verstehen, hat die evangelische Kirche auch ein Buch dazu herausgebracht. Und das heißt, Gelobtes Land. Fragezeichen. Und in diesem Buch finden wir folgende Aussagen. Ich lese ein paar Zitate. Seite 91. Jede direkte politische Inanspruchnahme der biblischen Landverheißung ist zurückzuweisen. Die Verheißung von Landbesitz in der Bibel bedeutet, Gott stellt die Lebensgrundlage sicher. Das Konzept des Landes ist nicht zwingend mit dem Leben im Land Israel selbst verbunden. Das Zentrum der Landverheißung ist einfach das Versprechen Gottes, sein Volk zu bewahren. Die biblischen Texte begründen oder legitimieren weder die Existenz noch die Grenzen des Staates Israel. Zitat Ende. Das heißt, die lutherische Theologie heute sagt ganz klar, in der Bibel gibt es keine Aussage darüber, dass dem Volk Israel das Land Israel gehört. Das ist ein Geist von Lüge und Verdrehung, der schriftlich begründet, jederzeit kostenlos aus dem Internet als Download nachzulesen ist. Dieser Geist ist leider nicht nur in der evangelischen Kirche, in der unserer großen Kirche zu finden, sondern auch in evangelikalen und freikirchlichen Gemeinden des Leibes Jesu. In Gießen gibt es eine freie theologische Hochschule. Sie ist eine der größten evangelikal orientierten theologischen Hochschulen im deutschsprachigen Raum. Sie hat zurzeit über 140 Studierende. Die FTH-Abkürzung bezeichnet sich selbst als in ihrer Internetseite bibeltreu, wissenschaftlich und praxisnah. Laut eigenen Angaben hat sie schon über 1000 Absolventen ausgebildet, die jetzt in mehr als 40 Ländern der Welt arbeiten. Die FTH hat einen speziellen Lehrstuhl für Israelologie. Eines der neueren erschienenen Bücher des Leiters dieser Abteilung trägt den Titel Christen, Juden und die Zukunft Israels. Ich zitiere einen Abschnitt. christlich erweckte und neuerdings pentakostal-charismatische Kreise. Ja, müsste so einen Satz zweimal lesen. Einer hat gesagt, hier bin ich. Ja, genau. Also diese Kreise, ja, haben immer wieder auf die eine oder andere Weise von der nationalen Erweckung und Wiederinbesitznahme des biblischen Landes für Israel gesprochen. Diese Kreise sehen die Staatsgründung Israels 1948 als angeblichen Beleg, Anführungszeichen, erfüllter biblischer Prophetie in der neueren Gegenwart, Anführungszeichen, Ende. Das führt sie zu mitunter ethisch fragwürdigen, beinahe kritiklosen politischen Unterstützungen und Akzeptanz des aktuellen säkulären Staates Israel. Es muss betont werden, dass biblisch geurteilt die Sammlung der Juden aus der Zerstreuung noch nicht stattgefunden hat, auch nicht ansatzweise. Lass mich doch mal das tolle Zitat zu Ende lesen. Es kann auch keine Wiederbelebung Israels im Sinne von Hesekiel 37 bisher geschehen sein. Zitat Ende. Wenn ich weiß, dass in unserem Land mit diesen theologischen Aussagen im Kernland der Reformation junge Pastoren, Pfarrer, Gemeindemitarbeiter für Mitarbeiter in unserem Land zugerüstet werden, ich bin erschüttert. Ich möchte einen Vers dazu zitieren, Psalm 11, Vers 3. Wenn die Grundpfeiler niedergerissen werden, was kann der Gerechte tun? Ich möchte zu einem geistlichen Fazit kommen von dem, was ich gesagt habe. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass die Gemeinde Jesu in Deutschland, in Europa, wirklich das Verständnis Gottes zu einem großen Teil für seinen Heilsplan, und das ist der umfassende Heilsplan, wir haben das immer wieder gehört, und der schließt Israel ein, verloren hat. Das heißt, wir haben auch als Gemeinde, als Christen, nur noch eine begrenzte Sicht, was Gott eigentlich wirklich mit der Gemeinde vorhat. Das heißt, Jesus hat die Gemeinde geschaffen, er hat seinen Leib geschaffen, damit sie unter seiner Leitung dazu beiträgt, dass sein Wille geschieht. Deswegen hat er einen Leib auf der Erde. Das heißt, die Gemeinde ist die einzige Körperschaft auf der Erde, die den Plan Gottes verstehen kann, die dafür beten kann, die entsprechend handeln kann. Und von Daniel heißt es, als er den Willen Gottes in der Schrift erkannte, hat er gefastet und gebetet, damit er geschieht. Und er hat das zu einer Zeit getan, als Gott sein Volk in das Land zurückkehren wollte und das Land wiederherstellen wollte. Und genau einer solchen Zeit leben wir. Und wir haben auf diesem Seminar schon gehört, was es Daniel gekostet hat, dafür zu beten und einzustehen. Ich lese aus Hesekiel 36 ein paar Verse. So spricht Gott der Herr: Nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen als euch als heilig erweise. Und wie Gott sich für die Nationen als heilig erweist, lesen wir dann in dem nächsten Vers. Ich werde euch aus den Nationen holen, euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Das ist ein Teil dessen, wie Gott vorhat, den Nationen die Augen dafür zu öffnen, dass er der Gott Israels ist. Und die Gemeinde sollte in der Lage dafür sein, das zu erkennen und zu beten und das zu unterstützen. Gott will die Juden wieder in ihr Land bringen, und er will sie dort vor der ganzen Welt wiederherstellen, reinigen und zu einem Segen setzen für die Welt. Und wenn die Gemeinde nicht dafür beten würde. Und darum geht es, Gott hat einen Überrest. Wir haben das auch von Ofer gehört. Auf der einen Seite waren 4, auf der anderen Seite waren 2 Millionen. Gott hat mit den 4 seinen Plan durchgeführt. Deswegen ist es keine Frage der Zahl, sondern eine Frage des Herzens und eine Frage unserer Einstellung. Das heißt, Gott hat das gesagt, immer wieder und immer wieder. Ich, der Herr, habe es gesagt und ich werde es auch tun. Und wir wissen, Gott wird es tun durch uns. Deshalb hat Jesus gesagt, wir nennen das Vaterunser, aber ich lese nochmal aus Matthäus 6, Verse 9 und 10. Jesus hat gesagt, darum sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und im nächsten Vers steht dann, dass wir täglich so beten sollen. Das heißt, wie Daniel jeden Tag 3-mal aus seinem Fenster in Richtung Jerusalem gebetet hat für die Wiederherstellung des Volkes Israel, so sagt Jesus zu seiner Gemeinde, betet täglich, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und Jesus ist der, der gesagt hat, Johannes 4, Vers 22, denn das Heil kommt von den Juden. Und im Römerbrief, das heißt, das ist ein Brief wirklich an die Heiden, an die Römer zu dieser Zeit, in Kapitel 9 bis 11, den ich in der Bibelschule leider nicht gelernt habe, da macht Paulus klar, was das im Detail bedeutet. Und wenn ich das zusammenfasse, möchte ich das in einem Satz ausdrücken. Das Reich Gottes, das heißt der Friede Gottes für die gesamte Menschheit durch die Herrschaft Jesu, kommt erst, wenn das jüdische Volk, das im Land versammelt ist, in Jerusalem ruft, Baruch haba beshem Adonai, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und diese Tatsache und die Aufforderung Gottes, dass wir dafür arbeiten sollen, hat die Gemeinde zum Großteil verloren. Hesekiel 22, Vers 30. Ich suchte unter ihnen einen Mann, der eine Mauer baut oder für das Land in die Bresche springt und mir entgegentritt, damit ich es nicht vernichten muss. Gott sucht in unserer Zeit zumindest diesen gläubigen Überrest. Und Gott weiß, wie groß er ist. Aber er sucht einen Überrest der Gemeinde, der betet, der bereit ist zu glauben, der bereit ist, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und deswegen sind wir auch so dankbar, dass unsere Geschwister aus Jerusalem hier sind, weil Gott auch für diese Zeit, wir können das in Jesaja 2 lesen, gesagt hat, von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Das heißt, dieser neue Mensch, diese Verbindung von Juden und Heiden zu der lebendigen Gemeinde Jesu, die gemeinsam seinen Willen tut, die können wir auch hier während dieses Seminars erleben und wir sind Gott sei Dank nicht die Einzigen. Jesus bringt das zustande. Er hat Menschen und er wird mehr Menschen finden, die seinen Willen tun. Und ich möchte das sagen, ich will das, Gott sei mir gnädig, ihr wollt das, Gott sei uns gnädig und er helfe uns. Und ich möchte mit einem Wort von Petrus aus dem ersten Petrusbrief jetzt schließen. Im ersten Petrusbrief, und das sind verschiedene Verse aus dem Kapitel 2 und aus dem Kapitel 4, schreibt Petrus Folgendes an uns. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, seid nun nüchtern und wachsam zum Gebet. Amen. Ich möchte eine Schlussbemerkung aus diesem Vers machen. Wächter Beter müssen wachsam sein. Sie müssen Wächter sein. Das heißt, ein Wächter ist oft auf einem hohen Turm und der steht dann noch auf dem Berg und dann kann er sehr viel sehen um sich herum. Und er muss das sehen, ja, um zu warnen zu können. Und das geistliche Äquivalent des Wächters ist die Herausforderung, viel zu sehen, damit wir dann entsprechend handeln können. Uns ist mir bewusst, ich finde das richtig toll, ihr habt es ausgehalten, 1,5 Stunden. Ihr habt sehr viel heute Abend gehört. Aber da ist sehr viel drin zum Beten. Und deswegen als Hilfe für euch haben wir das Ganze schriftlich zusammengestellt. Das heißt, wir haben dieses Ding für dieses Seminar, das, was ich gesagt habe, in diesem Heft ganz zusammengefasst. Da steht auch noch ein bisschen mehr drin, als ich sagen konnte. Es gibt noch mehr zu sagen. Da sind alle Quellenangaben drin, dann, dass ihr die Quellen nachlesen könnt und dass ihr das dann benutzen könnt für euch zum Beten. Und wir haben das so gemacht, seid ihr klar dahin? Alle, die jetzt heute Abend hier sitzen, die kriegen das Heft jetzt erstmal so. Das heißt, wir wollen, dass die kommen von hinten durch, teilen das aus in den Reihen. Bitte jeder nehme sich doch bitte eins und das darf er behalten und das gehört euch. Und dann, wenn in der Reihe zu viel sind, dann gibt sie ab. Und wenn es zu wenig sind, dann sagt, wir brauchen noch eins. Und dann könnt ihr die mitnehmen und was immer er damit macht. Und die anderen, die kosten dann 2,50 €, wenn andere Leute die haben oder mehr wollen. Aber ihr kriegt die das und ihr kriegt die. Jetzt, die sind dabei, die auszuteilen an euch. Wir möchten euch damit ermutigen und Futter geben zum Gebet.